Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Hum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ich grüße erstmal nach München zum lieben Thomas. Guten Abend.
Ja, hallo. Willkommen im Jahr 2023.
Genau. Allen Hörerinnen und Hörern alles Gute fürs kommende Jahr. Bleibt alle gesund. Genießt die Zeit auf dem Rad, abseits des Rades, mit euren Familien, Freunden und alles. Lernt zu schätzen? Ich weiß gar nicht. Ich habe heute einen schönen Sprichwortversprecher gehört. Und zwar sagt jemand:
Zu schätzen wissen.
Genau. Wie gut es uns geht. Und wenn es euch nicht gut geht, dann hoffe ich, dass es euch besser geht. Ich habe heute den Sprichwortversprecher gehört: Da rennt ihr bei uns offene Ohren ein.
Ja, okay, vielleicht haben die Ohren auch Türen.
Ja, genau. Das fand ich sehr schön. Ja, wir steigen jetzt so langsam wieder ein. Es kamen sogar schon Anfragen bei mir. Hey, was ist los? Geht's wieder weiter? Und ja, es geht weiter. Natürlich geht's weiter. Es geht immer weiter. Frage ist nur, womit? Bedanke mich an dieser Stelle auch direkt mal für Hörerinnen oder Hörer, der 5 Stunden auf Phonik gespendet hat. Yay! Im Prinzip geht quasi die Folge heute mindestens auf dich. Wenn wir 5 Stunden sprechen würden. Ich gehe mal davon aus, es ist auch noch was für den nächsten Snack übrig bleibt. Wenn ihr wissen wollt, was das ist, man kann uns einfach, wir brauchen das für die Audio-Nachbearbeitung und da hat uns jemand freundlicherweise 5 Stunden geschenkt. Das kostet ist nicht viel, aber wie gesagt, die nächsten 5 Stunden Audio gehen auf dich, auf sie oder ihn. Man weiß doch gar nicht, wer es ist. Also wenn du es warst, dann schreib doch mal einen Kommentar hier drunter, dann wissen wir, wem wir gratulieren können. So. Habe ich noch irgendwelche Hausmeisterei-Sachen anzusagen? Fällt dir noch was Organisatorisches ein?
Ist die erste Folge 2023.
Ja. Kommen wir langsam rein. Erste Folge Velos Snack ist auch schon terminiert. Also wer jetzt sagt, boah, schön und gut, aber diesen Profi-Quatsch brauche ich nicht. Auch da macht euch keine Sorgen, da geht es auch direkt bald weiter. Da haben sich die drei von der Tankstelle heute auf einen Termin einigen können. Juti, wir haben schon ein paar interessante Sachen. Vor allen Dingen eine meiner Lieblingsrubriken, so auf das ganze Jahr bezogen. Was denken wir über die neuen Trikots? Heute müssen wir sehr viel denken, sehe ich in unserer Einkaufsliste.
Ja, wir haben sogar schon ein Straßenrennen beziehungsweise 2.
Ja, und eine Meisterschaft sogar, ja dann, ne? Also.
Ja, richtig.
Wobei ich bei dieser Meisterschaft, sagen wir jetzt einfach mal, für den Anfang sagen wir mal, uns geht's gut, oder? Wir haben gut ins neue Jahr gekommen.
Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich war zu Anfang des Jahres tatsächlich krank. Von den Weihnachtsfeiertagen irgendwie, aber. Das hat sich jetzt so wieder, sag ich mal, zu 97% gegeben.
Ja, dann hoffe ich, dass du die letzten 3% auch noch rausholst. Mir geht's alles bombig. Irgendwie mit dem neuen Jahr hat sich ein neuer Job dann aufgetan. Darüber spreche ich wahrscheinlich im etwas persönlicheren Snack ein bisschen mehr. Kann auch über eine wunderbare, muss man auch mal sagen, kennst du das, wenn man so, wie soll man sagen, Service-Erfahrung mit einer Firma zu tun hat und der Service ist so, die Amerikaner sagen so schön outstanding. Also da ist mir auch diese Tage was extrem Positives oder Erfreuliches passiert und nö, alles gut. Also entspannt wie selten zuvor. Alles gut.
Klingt gut.
Ja. Gucken wir auf den Radsport. Da fangen wir an. Eine der ersten größeren Rundfahrten ist die in Australien. Und in Australien wurde auch um den Meistertitel, irgendwie stimmt irgendwas mit meiner Maus nicht. Also wenn du wüsstest, was hier passiert. Ich muss die Maus. Wurde auch der australische Meistertitel schon vergeben. Finde ich immer ein bisschen so kurios, das Falsche, aber so. Naja, ich komme nicht ganz klar drauf, dass jetzt die australischen Meisterschaften sind. Ich glaube derzeit auch, wenn wir uns mit dem Thema wenig beschäftigen, ist auch die deutsche Cross-Meisterschaft. Die passt so eher für mich in die Jahreszeit.
Ja, die ist sogar am nächsten, also wir sind ja jetzt hier am Dienstag, 10. Januar, Stand der Aufnahme ist am nächsten Wochenende in München.
Genau, ist sie im Olympiapark?
Ja.
Wirst du dort vorbeischauen?
Das steht noch nicht hundertprozentig fest, aber ich habe es mir vorgenommen zumindest.
Also ich habe Bilder gesehen vom letzten Wochenende in irgendwo in Belgien. Wenn ihr das in München hinkriegt, dann, ich kann es mir schwer vorstellen, aber die Party ist ja dann doch da.
Klar, man muss da so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Es ist die deutsche Meisterschaft und jetzt nicht, dass da irgendwie Pidcock, Van Aert und Van der Poel antreten. Aber trotzdem, es ist auf jeden Fall ein Besuch wert.
Also ich glaube, die Belgier machen bei ihrer belgischen Meisterschaft, wo auch nur ein Van Aert antritt, da das Gleiche draus. Also es ist ja eine Party, also diese Party-Dimension. Also ich behaupte, du könntest du könntest manche Aufnahmen von diesem Crossrennen dann direkt 1:1 aufs Oktoberfest, wenn ich jetzt bei München schon bin, übertragen. Also das Crossrennen ist das Oktoberfest der Belgier, sage ich einfach mal. Ja, wenn du da hingehst, viel Spaß, guck's dir an. Ich ist leider zu weit weg und München, bin ich zwar manchmal oder öfter als in vielen anderen großen Städten, aber am kommenden Wochenende leider nicht. Wie haben wir den Weg gefunden von den australischen Meisterschaften zum München Oktoberfest und wie finden wir ihn wieder zurück?
Von Australien, ja, wo die Saison dann jetzt auch beginnt. Also wir sind jetzt am 10. Januar, am 17. Januar beginnt schon die Tour Down Under, das erste World Tour Rennen des Jahres, was jetzt 2023, muss man sagen, endlich mal wieder stattfindet, nachdem Australien dann doch während der Corona-Pandemie, muss man schon sagen, recht strenge Einreisebedingungen hatte und darunter, ja, unter anderem auch deshalb die Tour Down Under abgesagt wurde in den letzten Jahren. Aber ja, zuvor schon im Vorfeld, jetzt am vergangenen Wochenende, fanden dann in Banignon oder Banignon, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aus dem Rundkurs die australischen nationalen Meisterschaften statt. Zum einen das Straßenrennen und jetzt dann heute Morgen auch das Zeitfahren. Das Männerrennen habe ich verfolgt, beziehungsweise so das Finale fand ich sehr spannend. Das ging da über so einen Hügel. Also es war schon ein richtiger Berg, kann man schon fast so sagen, aber für Pancheure noch gut. Und am Ende hat der Luke Plapp seinen Titel verteidigt von Ineos Grenadiers, war ja also clever gemacht, muss man sagen. An diesem letzten Berg hat dann Michael Matthews versucht, obwohl er der schnellste Sprinter ist, nochmal diese Spitzengruppe zu dezimieren, ist da aber nicht entscheidend weggekommen und dann ja Luke Plapp eine taktische Situation ausgenutzt und ist da so 1,5-2 Kilometer vom Ziel die entscheidende Attacke gefahren und mit seinen super Zeitfahrqualitäten auch, war nicht mehr einzuholen. Man muss ja schon sagen, also ist jetzt auch erst 22, aber ja, dann schon das zweite Mal australischer Meister. Hut ab.
Ja, also fährt ja auch noch jetzt schon im dritten Jahr für Ineos. Also die sind ja nicht bekannt dafür, sich irgendwelche die sind ja schon sehr bemüht darum, junge Talente, gute Talente sich langfristig zu sichern und früh einzukaufen.
Ja, und auch wenn man mal so, also es schreibt jetzt vielleicht nicht, aber wenn man den Kader von Ineos anguckt, die haben schon echt gute junge Fahrer verpflichtet. Also wenn man dann sieht, Joshua Tarling beispielsweise, Ben Tullett, Ben Turner, Magnus Sheffield, der im letzten Jahr schon gut gefahren ist, auch einen Leo Hayter, der dazukommt, Ethan Hayter, dessen Bruder auch noch, und man darf auch nicht vergessen, so ein Fahrer wie Egan Bernal ist jetzt auch erst 25, also absolut. Von daher, die haben so ein, da sieht man schon, wo dieses Team in der Zukunft hingeht, also nicht mehr wie früher bei Team Sky, wir haben nur fertige Stars, sondern eigene Leute, ja, von Supertalenten zu Spitzenfahrern entwickelt.
Ich finde immer, wenn man sich solche Teams anguckt, dann mache ich es immer gerne, dass ich das wird wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn machen, aber für mich ist immer so ein Indikator, ich nehme mir einfach mal wie die Mitte, ne? Also das ist natürlich nicht der Durchschnitt, aber die haben 30 Fahrer und die Mitte ist genau Egan Bernal mit 25 und Philipp Uganda mit 26. Also da ist irgendwie so der Cut und die haben wirklich dann im Vergleich auch zu anderen Teams unfassbar jungen Kader. Und das gibt ihnen natürlich auch die Möglichkeit, bei einem 30-Mann-Kader die jungen Fahrer jetzt nicht direkt ins Feuer schicken zu müssen, sondern sie gut verteilt die Rennen fahren zu lassen, nicht so viele Renntage zu haben. Naja, und wenn sie dann einfach mal sagen, okay, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fahrer unter 22, wenn dann von den Sechsen auch nur vier durchkommen oder drei durchkommen, dann haben sie ja trotzdem einen fantastischen Schnitt an guten Fahrern. Ne? Also, ja,
das ist. Und was noch dazu kommt, was ja sehr spannend ist, also Ineos betreibt jetzt auch so ein Projekt, dass sie den afrikanischen Radsport sehr stark vorantreiben wollen und da so im Prinzip, wie es Ineos auch im Laufsport gemacht hat, mit Kipchoge damals und den ganzen afrikanischen Läufern, wollen sie da in Zukunft ja vielleicht auch verstärkt Leute rekrutieren und dieses Potenzial, man sieht es ja auch schon immer wieder an den Leuten, die da so vereinzelt durchkommen, mhm, Afrika, dieses Potenzial viel besser nutzen noch.
Ja, also ich sag mal so, Team Sky hatte ich ja schon damals sehr große Sympathien für. Ineos, mittlerweile habe ich ein bisschen mich verschoben, aber Ineos ist immer noch ein Team, wo ich sage, ach, den gönne ich es durchaus. Die Herangehensweise ist so eine löbliche. Aber was ist denn, um nochmal zu dem Rennen zurückzukommen, ne? Also was dann am Ende Luke, wie spricht man den richtig aus?
Plapp.
Von Simon Clark, Michael Matthews, Drew Murray wahrscheinlich. Mhm. Es sind ja dann von, ich würde mal schätzen, 100 Fahrern gestarteten, doch nur in Anführungszeichen so 24 angekommen. Und davon ziehen wir jetzt nochmal die drei, die sich wirklich weit hinter dem, also war der Kurs so schwer? War es so ein Ausscheidungsrennen über diese Runden? Oder
ja, ich meine, der Kurs hatte doch so um die 3000 Höhenmeter.
Okay.
Von daher, und wenn man da noch sieht, zu dem Zeitpunkt der Saison, beziehungsweise es ist ja noch gar keine Saison, muss man so sagen, war das dann für viele Fahrer doch schon eine Herausforderung. Und das sind ja jetzt auch nicht nur Leute dabei gewesen, die jetzt wie einen Luke Plapp beispielsweise auf World-Tour-Niveau unterwegs sind, sondern auch viele Fahrer aus kleineren Teams, die das gar nicht gewohnt sind, so ein hartes Rennen zu fahren. Mhm.
Ja, also vielleicht eine oder andere Hobby. Sehr lustig, das hast du mir glaube ich auch geschickt, ne? Dass hier in der Nähe auch die Qualifikationsrennen für die
Gravel-Weltmeisterschaft
ist. Vielleicht stelle ich mich da auch mal an den Start, einfach so aus Spaß und der Freude. Gucken, ob es da doch irgendwelche Qualifikationsregularien gibt, die das verhindern, die mich daran hindern wollen. Weiß,
vielleicht schaffst du es zur Gravel-Weltmeisterschaft.
Ach, ich weiß gar nicht, ob ich dahin will, wenn ich ehrlich sein darf. Ich weiß es nicht. Die Strecke sagt mir nicht zu. Also das ist überhaupt nicht meine Strecke. Das kann ich nur verlieren. Ja, das zu den australischen Meisterschaften und damit dem ersten Rennen, was wir dieses Jahr besprochen haben. Würde ich so einfach sagen, machen wir in der Agenda so wie vorgeschlagen weiter und sprechen, nachdem wir schon über den Dänen Giro und die Tour besprochen haben, sind wir eine der ersten Podcasts wahrscheinlich, die über die Vuelta sprechen können. Denn die wurde heute Abend vorgestellt und brandfrisch kommen die Meldungen hier noch reingetickert. Ich lese gerade den News-Ticker, Achtung. Die endet diesmal auch in Madrid, wenn ich das richtig interpretiere.
Ja, was ja tendenziell nichts Neues ist.
Ja, pst, vielleicht hätte das ja einer.
So viel können wir schon mal spoilern.
Ja, genau. Und während wir, wie heißt denn, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also ich wollte jetzt den Bogen spannen. Man startet bei den Katalanen in Barcelona mit einem Mannschaftszeitfahren, immer sehr, sehr schön, immer gern gesehen. Und endet dann, aber wie heißt denn das, die Region sozusagen um Madrid? Weißt du das?
Madrid?
Die Region, man startet
Zentralspanien oder Kastilien ist das doch.
Ist das Kastilien? Du weißt doch, meine Geografiekenntnisse sind wirklich für den Eimer. Wir starten in Katalonien, in Barcelona mit einem Mannschaftszeitfahren und enden dann in Madrid, wie schon bereits angekündigt. Ist es ein Einzelzeitfahren?
Also es geht los in Barcelona mit einem 14,6 Kilometer langen Mannschaftszeitfahren. Also auch so, okay, was die Spanien-Rundfahrt öfter gemacht hat in den letzten Jahren. Mannschaftszeitfahren zum Auftakt nicht zu lang, aber man hat in den vergangenen Jahren doch gesehen, dass es da schon ordentliche Abstände geben kann. Und zusätzlich gibt es noch ein Einzelzeitfahren über 25 Kilometer. Ist also, ja, jetzt tendenziell würde ich sagen, keine gute Nachricht für Rundfahrer, die auf ihr Zeitfahren so bauen. Also da ist doch der Giro d'Italia und auch die Tour de France sogar die Tour de France hat 22 Zeitfahrkilometer im Einzelzeitfahren, die Vuelta 25 dann und der Giro 70,6. Also das ist dann doch schon ja, ziemlich dürftig für die.
Hallo, bist du noch da?
Ja.
Ah, okay. Ziemlich dürftig für die Zeitfahrer. Ja, aber ich finde, ne, also nachdem Christian Knees damals ja es etabliert hat, dass ein Mannschaftszeitfahren in Malaga am Strand entlang dazugehört, finde ich das, ich mag es irgendwie. Und da tut ja, sich jetzt, am ersten Tag kann man da noch nicht viel kaputt machen, behaupte ich jetzt einfach.
Nee, und mit so einem Start in Barcelona kannst du ja nicht viel falsch machen, weil da wirst du automatisch viele Leute an der Strecke haben und auch viel kulturtechnisch zu erzählen haben.
Ja, und Barcelona ist ja auch eine wahnsinnig fahrradaffine Stadt und fahrradverrückte Stadt, ne? Diese großen Super, ich weiß nicht mehr den genauen Begriff, so Superviertel, also ne, wo so ganze Viertel gesperrt sind für den Autoverkehr und das Fahrrad ja somit das Hauptverkehrsmittel ist. Immer wieder gerne. Also ist eine Stadt, die ich immer wieder gerne besuche. Sollen wir so ein bisschen durch die Etappen durchskippen? Oder also kann ja auch sein, dass das irgendwann mal nochmal brauchst. Ne? Zweite Etappe geht es dann quasi im Barcelonesken Umland weiter. Matarro nach Barcelona, also gibt es mit einem Zweitkategorieberg schon einen Anstieg, aber ich glaube, dass da jetzt noch nicht sich so viel tun wird, wird wahrscheinlich noch so ein bisschen Schaulaufen sein, behaupte ich einfach mal.
Dritte Etappe ist dann schon eine richtig heftige Etappe, also eine ziemlich schwere Bergankunft von Suria nach Arisal Andorra, also bietet sich ja an, von Barcelona aus da nach Andorra zu fahren, ist jetzt nicht so weit, aber ja, zum Schluss muss man schon sagen, ist das zweimal erste Kategorie und ja, auf der dritten Etappe schon eine recht heftige Bergankunft.
Und vor allen Dingen, es geht ja auch ab Kilometer, sagen wir mal so 50 ungefähr, schon auch so nochmal circa 50 Kilometer immer so leicht bergauf. Also nichts, dass einem wehtut. Also nicht, dass das jetzt irgendeinen von den Fahrern vor Probleme bringen, stoßen würde. Aber zumindest, ne, also nicht mal so, dass man 1-2 Kilometer entspannt runterrollen kann, sondern immer so 1-3% wahrscheinlich, oder ja, wahrscheinlich 1-2%. Das zermürbt ja auch. Dann geht's wieder zurück. Tarragona, auch eine Stadt am Meer, am Mittelmeer. Also man fährt quasi einmal von Barcelona Richtung Westen nach Andorra hoch und dann wieder runter. Deswegen auch an diese Etappe vorwiegend bergab. Ich denke mal,
Die vierte Etappe dann, ja.
Die vierte Etappe, genau. Zwei Drittkategorie Berge und ich habe jetzt ehrlich gesagt, hast du irgendwo schon so eine Übersicht über, also so eine Karte gesehen?
Ja, wenn du auf dem Link bist, den ich in die Shownotes gestellt habe, unten gibt es einen Reiter Map. Und da siehst du die Übersichtskarte über Spanien, wo die, wenn du auf Route klickst und dann gibt es unten einen Reiter Map.
Ah, gut versteckt.
Da kannst du dir auch das vergrößern, okay, wo die Vuelta durch Spanien langfährt. Also da sieht man ja, gut, die sind da jetzt so die erste Etappe, zweite Etappe Barcelona, dann gehen es da mal in die Pyrenäen tendenziell rein und dann geht es ja erstmal so in Richtung, ja, Südosten, sag ich mal.
Ja, also Tarragona, die Etappe zum Meer ist die vierte. Fünfte Etappe, auch wieder so ein bisschen hügelig, nichts Besonderes, geht von Morella nach Burianna. Und wenn ich schon höre Observatorio, wenn ich als Sprinter Observatorio lesen würde, dann wüsste ich schon, okay, das wird unschön. Das ist die sechste Etappe an einem Donnerstag von Laval de, das ist nicht katalanisch, das ist baskisch wahrscheinlich, oder?
Nein, Laval d'Uxó, also ich vermute, dass es auch noch katalanische Einflussregion ist und das irgendeinen Zusammenhang damit hat, ohne mich da jetzt linguistisch aufs Glatteis bewegen zu wollen.
Okay.
Ist es auf jeden Fall auch wieder, ja, eine schwere Bergankunft, ein bisschen mehr als 11 Kilometer zum Schluss geht es einen Berg hoch, vorher zwei Drittkategorieberge. Ich denke, das ist jetzt noch nicht so die super zermürbende Etappe, aber
ich habe jetzt auch verstanden, wie man die Karte zu lesen hat übrigens.
Okay.
Ja, das ist definitiv nicht baskisch. Okay, also wir befinden uns jetzt im Mittelspanien, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, nicht näher, auch nicht so richtig so, im West, vor der Westküste. Und macht dann einen Schlenker auf Etappe Nummer 7. Ich brauche, glaube ich, einen dritten Monitor hier langsam.
Komme ich mir jetzt nach Oliva.
Genau, dann geht es dann auch wieder ans Meer.
Plus, also ja, wie du schon sagst, am Meer entlang, also fast nur flach, dann sagen wir mal die letzten 90 Kilometer, könnte man auch eine Schnur spannen und sie würde nirgendwo oben anecken. Ja. Also es ist wirklich ziemlich auf Meereshöhe, aber kann natürlich sein, dass es da einen Massensprint gibt, aber auch vielleicht so der Wind eine Rolle spielen könnte. Mhm.
Dann geht es von Denia, quasi, ich gehe mal davon aus, dass der Nachbarort fast ist, so ein bisschen ins Landesinnere rein, also man fährt da nicht wie sonst auch gerne mal so direkt an der Küste weiter. Und das ist so eine Etappe, die wird wehtun, aber keinem so wehtun, dass es schlimm ist, behaupte ich jetzt einfach mal. Ne? So ein ziemliches Auf und Ab, aber jetzt kein wirkliches Hochgebirge oder richtig hoch, ein Erstkategorieberg.
Ich muss sagen, ich freue mich sehr auf die Etappe, weil die beinhaltet vieles, also so ja Mittelgebirgsberge, aber dieser letzte Berg ist ein Erstkategorieberg, danach geht es noch eine Abfahrt runter, Gschore de Kati, und wenn du den mal im Profil anguckst, dann ist der nur so circa 4 Kilometer lang, aber hat auch über 400 Höhenmeter.
Okay.
Also sehr steil. Das wird mit Sicherheit was für explosive Fahrer im Finale.
Aber da sind wir auch schon, das muss man auch mal sagen, so am 8. Tag, ne? Also bis dahin sind das alles so Etappen, wo ich sagen würde, okay, jetzt auf dem Papier hatten wir diese eine Etappe zum Observatorium. Also sind das jetzt noch keine Knaller-Etappen, wo man so aufschreit und sagt, darauf habe ich mein Leben lang gewartet, die Etappe zu sehen.
Nee, das sind alles so Etappen, die sich vielleicht in der Summe am Ende der Vuelta so kulminieren in der Erschöpfung und die vor allem den Sprintern schlechte Laune machen.
Ja, das stimmt. Neunte Etappe ist dann auch wieder so eine Etappe, ja, ne, Zweitkategorieberg am Ende, ganz am Anfang komischer Erstkategorieberg. Du kennst die Gegend wahrscheinlich besser als, nein, nicht wahrscheinlich, du kennst die Gegend da unten besser als ich. Also man fährt wieder vom quasi vom Meer aus ins Landesinnere, aber nicht so richtig in die Sierra Nevada rein. Ne? Also als wenn man sie so streifen würde dahin und sie am Horizont sehen möchte, aber nicht reinfährt.
Ja, irgendwie auch so ein bisschen schade, weil in diesem Jahr können wir uns ja alle noch so ganz gut, kann ich mich an die, ist mir diese Etappe nach Hoya de la Mora, also in über 2500 Metern Höhe, gut in Erinnerung geblieben und ich fand die sehr gelungen. Ja. Also da hätte man gerne zurückkehren können im 2023, aber vielleicht hat das jetzt auch nicht irgendwie reingepasst, weiß ich nicht.
Ich finde überhaupt, wenn man sich so die Karte anguckt, sind es sehr viele Transfers. Also so die Geschichte, ich fahre die Grand Tour selber auf eigene Faust mit allen Transfers beinhaltet, würde da in Spanien wirklich extrem schwer werden, weil man doch viel hin und her fährt. Etappennummer, ich kann mir die englischen Wochentage nicht merken. Also Transfer ist dann an dem Montag, Ruhetag, Dienstag fängt man dann mit dem von dir schon eben angekündigten 25 Kilometer Zeitfahren wieder an und das ist dann, da ist Etappe 9, dann fliegt man da in 10, alles klar, das ist das Zeitfahren. Naja, und dann geht es so noch nicht Richtung Pyrenäen, sondern so gibt es die Vorpyrenäen? Weiß ich nicht so genau. Aber da tummelt man sich dann. Ja, also wieder so.
Wenn man es so nennen würde, ja, auch Etappe 11, so im Prinzip eine Duplizität von den zwei Etappen, die wir vorhin hatten. Also zum Schluss ein einzelner Berg, den es da hochgeht, wenn es auch auf fast 1800 Metern Höhe zum Schluss ist. Also man fährt die ganze Zeit auf so einem Hochplateau von fast 1000 Metern. Dann nochmal macht man so einen Satz auf den letzten fast 20 Kilometern um 800 Höhenmeter. Auch so eine Etappe, die jetzt, wo man, selbst wenn man mit aller Macht versuchen würde, da irgendwas auszurichten, man nicht die Vuelta, das Peloton in Grund und Boden fahren könnte, aber sie kann doch für kleine Verschiebungen sorgen.
Ja, aber bis da, also ich würde mir als wie soll man sagen, als Leader hätte ich mir jetzt vielleicht 2-3 Etappen angeguckt, so ein bisschen genauer, und wäre vielleicht auch, hätte mal den ein oder anderen letzten Anstieg hochgefahren. Aber das plus die Etappe nach Saragossa, die am darauffolgenden Tag primär flach ist, beziehungsweise wenn es mal ein bisschen hoch geht, dann wieder genauso flach wieder bergab geht. Also Rollerberg ist schon übertrieben dafür. Da ist da nichts, bis es dann an dem 9.8.
Ja, aber kann ich nochmal zurückkommen auf
die Etappe 12? Entschuldigung.
Ich finde es so interessant, was dann immer so in diesen, also hier auf der Vuelta-Seite gibt es da so eine Kommentarspalte, wo der Streckenplaner oder beteiligte Fernando Escartín dann immer seinen Kommentar abgibt, und er sagt hier: The wind could make all the difference here. In fact, Echelons are frequent whenever La Vuelta goes to Saragossa. Also, da besteht durchaus die Möglichkeit, dass es an diesem Tag zu Windkanten kommen könnte.
Hm, ja, okay. Aber ich habe auch gelesen, dass an dem Tag ein Raumschiff relativ nah über Europa fliegt. Also, ja, sehe ich ein. Ne? Er muss das natürlich auch ein bisschen verkaufen, aber die Etappe ist für mich jetzt mit einer 165 Kilometer Etappe in der Mitte von Spanien, die entweder leicht bergab oder leicht bergauf geht, da würde ich mir jetzt als Fahrer an dem Tag wirklich wenig Sorgen machen. Klar, Windkantensituationen können immer sein, aufmerksam sein kann ich ja schaden. Aber wenn ich in dieser Woche, ne, am Montag so auf den Plan der Woche gucke, dann hätte ich vor dem Donnerstag deutlich weniger Sorge als vor dem Freitag. Weil der Freitag beinhaltet ein deutliches mehr an Höhenmetern, verteilt auf ein deutlich weniger an Strecke. Und das ist immer sehr, sehr schmerzhaft. Vor allen Dingen, wenn du noch keine Sekunde hast zum Einrollen, sondern einfach vom Start weg direkt hoch, ne, und wenn es nur 200 Höhenmeter auf den ersten 4 Kilometern sind. Also auf dem Papier sieht das nach einer Etappe aus, wo es wirklich nur Ärger gibt. Von Anfang bis Ende würde ich da als Fahrer Angst haben vor dem Tag, der ein bisschen was vorne mitmischen möchte.
Ja, also ich würde sagen, also das ist Etappe 13, 134,7 Kilometer von Huesca, Formigal, Huesca la Magia zum Col du Tourmalet. Also man fährt da nach Frankreich rüber. Es ist eines der beiden Highlights dieser Vuelta. Zu dem zweiten kommen wir später noch. Das ist auch eine Bergetappe. Aber wie du schon sagst, da gibt es im Prinzip ja keinen flachen Meter, und die Etappe wird vorentscheidend sein für die Gesamtwertung. Man kommt da am Col du Tourmalet auf dem Gipfel in über 2000 Metern Höhe an, wird an der Seite von Luz Saint-Sauveur aus befahren, aber vorher schon Col du Bisque und Col des Bandelles, schon ein Berg sogar der Kategorie Especial, wie das bei der Vuelta heißt, also was die Or-Kategorie bei der Tour de France ist, diese Ehrenkategorie. Bei der Vuelta ist da das Pendant, Kategorie Especial, ist der Col du Bisque, und dann noch erste Kategorie Col des Bandelles, und wie du schon sagst, ja, so ein Bergaufstart, ganz, ganz unangenehm, wenn es da auch nur 4 Kilometer sind, und danach, vor allem diese Abfahrt bereitet mir so ein bisschen Sorgen. Ja. Das, weiß ich nicht, wie du das siehst, aber dass sich da einer am Anfang schon zu weit aus dem Fenster wagt.
Absolut. Also ich bin ja immer, ich bin da so hin und her gerissen, ne? Also einerseits die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, sind natürlich auch immer fantastisch, ne? Also was weiß ich, fällt jetzt spontan natürlich, ohne irgendwelche Starter zu kennen und so weiter. Aber da gibt es so 1, 2, 3 Fahrer damals, ne, ihn kann ich jetzt erwähnen, weil er wird definitiv nicht an diesem Tag dort mitstehen. So Nibali wäre jetzt ein Kandidat gewesen, der mit 2 Minuten Rückstand an dem Tag gesagt hätte, so, heute Messer zwischen die Zähne, los geht's. So ein Sagan wäre auch jetzt jemand, wo ich sagen, das ist zu schwer für ihn, aber es ist prädestiniert für jemanden, der an dem Tag vielleicht auch die Bergwertung den Sack zumachen möchte. Ne? Der sagt sich, okay, ich nehme jetzt hier die ersten drei Anstiege mit, hole mir da die Punkte, und das sind da wahrscheinlich einige. Solche Sachen für
diesen. Oder wenn man es mal andersrum überlegt, vielleicht auch nach dem Start für einen Sprinter eine gute Gelegenheit, weil die ja sehr gut abfahren können, tendenziell sich mit einer Spitzengruppe abzusetzen und sozusagen, gut, ich hole dann schon mal 2-3 Minuten raus vor dem Feld bis zum Beginn des Anstiegs zum Col du Bisque und habe somit keine Probleme mit dem Zeitlimit vielleicht.
Ja, ja, Absolut. Also ganz viele Möglichkeiten. Also es ergeben sich Möglichkeiten, aber ich, das war einfach, wenn ich jetzt nicht gerade, keine Ahnung, 1,68, wie hieß nochmal weiß ich nicht mehr. Wenn ich nicht 58 Kilo und 1,65 groß wäre, hätte ich an dem Tag wahrscheinlich große
Sorge. Gita.
Ja. Und man muss ja sagen, der nächste Tag ist ja jetzt auch nicht so, dass man an dem Tag sich mit einem Bierchen an den Pool legt, sondern der Samstag wird dann zwar nicht ganz so schwer, aber zumindest mit zwei, ja, doch ernstzunehmenden Bergen und einer Bergankunft dann auch wieder lädt nicht zum Ausruhen an.
Ja, da gibt es sogar zweimal Kategorie Especial. Insgesamt drei Anstiege auf 161 Kilometern, Col de Ursière und Porte la Roe. Die sind so das Vorprogramm für den finalen Berg Puerta de Belagua.
Belagua. Also,
genau. Ist jetzt nicht so, ja, wie der Tourmalet so schwierig zum Schluss, aber immerhin dann doch noch, ja, so rund 9 Kilometer bergauf. Kann mir schon vorstellen, dass das nach dem Tag mit dem Tourmalet richtig wehtun kann.
Ja, und da kann man dann den Sonntag, also ich glaube, der Sonntag wird, wir hatten es ja schon öfter, dass wir gesagt haben, dass der Dienstag so der zweite Ruhetag wird. Ich glaube, an dem Sonntag von Pamplona nach Lecumberri, das wird dann schon etwas ruhiger angegangen. Ich glaube, da werden.
Ja, das ist ein Rundkurs zum Schluss. Ja? Also,
okay.
Die fahren da nach 125 Kilometern das erste Mal durch Lecumberri durch und beziehungsweise nehmen dann nochmal diesen Drittkategorieberg, den Puerto de Zurarate, nochmal in Angriff und dann über eine Abfahrt ins Ziel. Ja, aber wie du schon sagst, ich denke nicht, dass das vergleichbar ist mit den Tagen davor.
Weißt du, was an dem Tag passieren wird? Es wird irgendein spanischer Fahrer, der Verwandtschaft in Lecumberri hat, den Tag nutzen und sich schon die ganze Zeit darauf freuen, wird die anderen Tage davor komplett hinten im Gruppetto verbringen, um an dem Tag den Tag seines Lebens zu haben. Da werde ich jetzt schon drauf und gesehen. Und ich gönne es ihm vom Herzen. Komischer Tag danach, also nach dem Ruhetag natürlich, der Dienstag, also eine sehr, sehr, sehr flache Etappe. Zwar immer so ein bisschen auf und runter, so wie, also ich will jetzt noch nicht mal vom Klassikerprofil sprechen, weil dafür ist es zu flach. Und dann am Ende fährt man nochmal so eine Zweitkategorie Berg hoch, also der zumindest auf dem Papier sehr, sehr steil ist und das Ganze auch nur auf 120 Kilometer verteilt. Weiß nicht, was der Planer sich da gedacht hat. Ich hoffe, er hat sich da was gedacht, aber als Einstieg in die letzte Woche.
Ja, aber erinnert mich so an die Ankünfte, wie wir also vor so 6, 7 Jahren bei der Vuelta immer hatten, dass zum Schluss so eine recht steile Wand befahren wird, weil das sieht auf dem Papier schon so aus, also ohne jetzt genau diesen Anstieg zum Schluss zu kennen, nach La Hermida, sind das doch dann 5 Kilometer, wo man bei 100 Meter, 105 Meter losfährt und dann auf,
500
Meter ein bisschen mehr, also recht steil schon zum Schluss, da muss man am Ruhetag gut essen auf jeden Fall.
Ja, das sollte man eh jeden Tag gut essen. Die Zeit ist zu schade für schlechtes Essen.
Nur kein Steak.
Ja, nur kein, das ist spannend, schwierig. Ja, ich glaube, dann kommt wahrscheinlich schon die entscheidende Phase. Also wenn es bis dahin noch nicht entschieden ist, dann sind der Mittwoch und der Donnerstag aus meiner Sicht die Tage, wo man wo es um die Wurst geht.
Das von mir angekündigte zweite Highlight, für mich zumindest das zweite Highlight dieser Vuelta, die Etappe Nummer 17 zum Alto del Langliru, 122,6 Kilometer zwar nur, aber dafür zweimal erste Kategorie Alto de la Coladiela und Alto de Cordal, bevor der Angliru auf dem Programm steht. Und dazu muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Radfans, nope, ist das allen ein Begriff und wer da schon mal selbst gefahren ist, weiß, wie steil das ist.
Ja, da wird an dem Tag auch mal die Kompaktkurbel ausgepackt, gehe ich von aus, und gekettet, genauso wie am Tourmalet-Tag. Ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass diese Etappen dann immer unter der Woche sind. Ich meine, die Spanien-Rundfahrt endet ja immer ein bisschen später, so dass man vielleicht das Glück hat, noch ein bisschen was sehen zu können. Ich weiß noch nicht, was ich derzeit davon halten soll, dass quasi nach dieser Mittwochsetappe und der Donnerstagsetappe, die ja dann auch nochmal nicht in irgendeiner Art
und Weise. Ne?
Ich wollte es so sagen. Sie ist zwar nicht vergleichbar mit der Etappe vom Mittwoch in ihrer Schwierigkeit, aber sie ist jetzt auch nicht so, dass wenn man an dem der Mittwoch sich ein kleines Polster, also jetzt das Gesamtklassement betrachtend. Wir haben den Mittwoch, alle klar, alle sind im Ziel, die Bleistifte werden gespitzt, wir rechnen aus, wer wo ist und sehen dann, okay, der Fahrer A hat 3 Minuten Vorsprung auf Fahrer B, danach ist nichts mehr los. Beide Fahrer sind noch in Teams, die einigermaßen vollständig sind und noch fit sind. Da kann man sich jetzt nach dieser Etappe noch nicht hundertprozentig sicher sein, weil die Etappe zwar nicht ganz so dramatisch ist, aber zumindest Spielraum gibt für Attacken, für Alarm und alles, was dazu gehört.
Ja, da geht's ordentlich rauf und runter. Also auch wenn, so mal zu sagen, was so ein bisschen irritierend ist an dieser Etappe, finde ich, dass zwischen den Bergen immer sehr viel Flachstücken noch irgendwie sind. Also das bietet jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit, da richtig früh schon, wenn man keine starke Mannschaft hat, anzugreifen, sondern dann müsste man auf diesen letzten Berg warten. Aber ja, das sind auch einiges an Höhenmetern.
Ich sehe da schon einen Ron Dennis im Jumbo-Trikot vor sein Lieder gespannt, auf den flachen Stücken noch Zeit rausfahren oder aufholen. Dafür hat man ihn eingekauft. Hier, notieren bitte. Aber was ich grundsätzlich irritierend finde, möchte ich noch anmerken, ist, danach kommt diese Samstagsetappe mit Freitagsetappe, 177 Kilometer komplett flach, also Sprint, ohne Frage. Und dann kommt nach Guadamarama die Etappe, die jetzt mit 208 Kilometer sehr lang ist.
Ja, ist sogar die längste der Vuelta.
Ah, okay. Ne? Ja, ich habe jetzt nicht bei den anderen so drauf geachtet, aber es wundert mich nicht. Hat 4000 Höhenmeter, aber sehr verteilt. Eigentlich irgendwie so eine Etappe, die komplett aus der Zeit fällt heutzutage, aber dann andererseits auch wieder Möglichkeiten gibt. Also sehr irritierend finde ich das Ganze nur.
Es ist schon ja so ein bisschen kurios. Also insgesamt hat die Etappe 10 Bergwertungen der dritten Kategorie. Ja. Aber gut, dritte Kategorie bei einer Vuelta ist jetzt nicht unbedingt immer zu vergleichen mit einer dritten Kategorie bei der Tour de France, sondern das sind schon, also wenn man da mal guckt, diese Drittkategorie Berge jeweils immer über 300 Höhenmeter. Also
rechnest du einfach, also du hast 4000 Höhenmeter auf der Etappe, auf 10 Berge verteilt, macht pro Berg so wahrscheinlich, ja genau, 300 Höhenmeter wahrscheinlich, 300, 320.
Vielleicht ist es ein ganz guter Vergleich, es erinnert so ein bisschen an Lüttich-Bastogne-Lüttich, die Etappe.
Ja, aber das am vorletzten Tag einer einer Rundfahrt.
Ich finde das mutig, sowas mal auszuprobieren, einfach.
Ja, mutig ist das, ja, genau, mutig stimmt. Die Vuelta war ja immer schon so, dass man Sachen mal ausprobieren konnte oder vielleicht experimentierfreudiger. Und auch diese kurzen Etappen, die man jetzt hat. Also ich finde es ein buntes Potpourri. Ich weiß nicht, ich frage mich selber, wie die Situation sein muss im Klassement. Also klar, du musst 2, 3, im besten Fall noch 4 Fahrer haben, die in einem Abstand von 2, 3 Minuten sind. Dann könnte das wirklich ein Festtag werden.
Ja.
Aber wenn du jetzt einen Fahrer hast mit 5 Minuten Vorsprung und da noch 2 Jungs hinter irgendwie in diesem 5-Minuten-Raum, dann ist an dem Tag wirklich, wirklich große Langeweile, glaube ich, angesagt.
Das Rennen muss es dann natürlich auf jeden Fall immer hergeben. Also wir hatten ja in diesem Jahr auch, kann ich mich erinnern, die vorletzte Etappe rund durch diese Sierra de Madrid, also außerhalb von Madrid in dem Gebirge, hatten wir schon gesagt, da gibt es noch eine Chance irgendwie anzugreifen, aber ja, die Fahrer waren dazu einfach nicht da, um es dann noch zu richten.
Ja. Ja, natürlich. Ja, muss man einfach so sagen. Und was am Ende die Fahrer draus machen, ist das, was der Streckenplaner kann es nur anrichten, ne? Wie die Zutaten zusammengeschmissen werden und dann am Ende was als Essen rauskommt, das entscheidet sich dann. Aber ja, du hast recht. Also auf den ersten Blick würde ich sagen, irritierend alles, ne? Schon so noch nicht gesehen, aber je länger man drüber nachdenkt, umso, je nach Konstellation, umso spannender kann das dann werden. Bevor dann am letzten Tag dann ja wirklich nur noch 100 Kilometer gerollt wird, Tour de Honneur.
Ja.
Im Prinzip. Und da werden wir unser Leben lang unterschiedlicher Meinung sein, ob diese Aktion, aber das ist ja auch gut so. So gibt es das Team Honneur und das Team Messer zwischen die Zähne. insgesamt, was würdest du insgesamt so, ich muss gestehen, ich habe die Vuelta, den Giro und die Tour jetzt nicht mehr so präsent, wie du es wahrscheinlich haben wirst. Und aber ich würde sagen, also es ist eine Vuelta, die jetzt je nachdem, welche Fahrer da auch dann am Start werden, sind durchaus anders mal. Ich finde es problematisch. Also bei mir ist es oft so, dass ich am Anfang einer langen Rundfahrt sehr, sehr angefixt bin und heiß drauf und die ersten Minuten, Tage und Berichterstattung, Nachberichterstattung und so weiter in mich aufsauge wie ein Schwamm und dann irgendwann ist dieser Schwamm so gefüllt mit Wasser und dann kriegt man nicht mehr so viel rein. Und wenn nicht zwischendurch Etappen kommen, die mich auswringen, weil sie so spannend sind und so viel Theater geben und so weiter, dann kommt da nicht mehr viel Neues rein und ich simmel so von hier in meinem Saft. Und ich habe ein bisschen die Sorge und da muss ich mich dann selber so am Anfang dran zu bleiben, weil ich befürchte, in der ersten Woche kann es durchaus sein, mal abgesehen von dieser Etappe Nummer 3, glaube ich, dass dann nach Etappe 3 so ein bisschen Langeweile einkehrt, bis es dann erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt wieder Feuer gibt.
Ja, es könnte schon sein. Also vor allem wird es eine Vuelta, die so für die Bergfahrer gemacht ist. Und gut, ich spiele jetzt mal den Advocatus Diaboli und sage, es wurde ein Kurs gebaut, der einem Enric Mas oder einem Juan Ayuso oder einem Carlos Rodriguez, die da jetzt nachrücken, den Vuelta-Sieg ermöglichen sollen. Also ist jetzt auch nichts Verwerfliches, weil man das
Frankreich seit Jahrhunderten so macht.
Wenn man böse sein will, könnte man das denen auch unterstellen und es ist einfach eine Route, die so einem Fahrer wie Enric Mas, finde ich, auf den Leib geschneidert ist. Also ein Remco Evenepoel, der jetzt in diesem Jahr gewonnen hat. Gut, da gab es jetzt auch nicht sonderlich viele Zeitfahrkilometer, aber dem wird es dann nochmal, falls er seinen Titel verteidigen möchte, so einen Fahrertypen bedeutend schwerer gemacht und die Bergfahrer sind da im Vorteil.
Mhm. Ja, aber wie schon gesagt, also die Franzosen sind jetzt auch nicht frei davon, sowas zu probieren und Enric Mas ist jetzt auch kein Fahrer, dem ich jetzt so grundsätzlich irgendwie negativ gegenüber eingestellt wäre, insofern würde ich es freut mich ja immer, wenn der Veranstalter beziehungsweise das Land des Veranstalters dann auch mal wieder einen Sieger hat, also wann war das letzt, ne, also ich glaube, wenn man jetzt Giro und Tour sich anschaut, es ist ja auch immer so, dass man sich ein bisschen freut, wenn dann ein Italiener oder Franzose gewinnt oder mal wieder gewinnen würde.
Gut, der Giro läuft in ein ähnliches Problem wie die Tour, dass sie jetzt ewig auf einen Sieger werden warten müssen, aber das ist ja generell so ein Trend. Jetzt die Spanier können es vielleicht ein bisschen abwenden mit ihrer jungen Generation. Bei den Franzosen muss man mal sehen, wie sich die Talente da entwickeln. Aber dass diese, sage ich mal, in Anführungs- und Schlusszeichen, was man vor ein paar Jahren noch als traditionelle Radsportnation bezeichnet hätte, Frankreich, Italien, Spanien, nehmen wir mal auch Belgien beispielsweise.
Ich wollte gerade sagen, vergesst die Belgier nicht, sonst haben wir morgen Ärger.
Dass so diese traditionellen Radsportnationen immer schwieriger haben, auch bei den Grand Tours vorne zu landen. Also wir hatten eine Zeit lang so eine Epoche, Anfang der 2010er, da waren die Briten sehr stark dominierend, dann kamen die Kolumbianer, jetzt die Slowenen, also da sieht man schon, so dieser Trend geht immer mehr in Richtung Internationalität im Radsport.
Und das ist auch gut so, also zumindest finde ich das immer eine erfreuliche.
Ich freue mich darüber, also dass das
dass du,
immer unberechenbar
du siehst, dass da keine Sorge, das ist mir durchaus bekannt und ich glaube, jeder Hörer und jede Hörerin wissen auch, dass wir immer für, je mehr Nationen, je mehr Diversität in vielerlei Hinsicht, da einzugehen, umso besser, weil es soll ja auch ein Spiegel der Gesellschaften sein. Ja, also, auf welche von den Rundfahrten freust du dich jetzt nach den Profilen am meisten? Also, oder wenn du nur die Profile betrachten müsstest, dürftest, könntest, also jetzt unabhängig davon, ob es in Spanien, Italien oder Frankreich ist, welche würdest du sagen, verspricht für dich am meisten?
Gut, wenn ich mir nur die Profile angucke, dann sage ich natürlich wieder den Giro, aber wenn ich mir so die sportliche Perspektive angucke, bin ich schon doch so ein bisschen mehr heiß eigentlich auf die Tour de France jetzt, wenn man so da dieses Duell ein bisschen heraufbeschwört, sage ich mal, die Revanche von Pogacar gegen Vingegaard.
Okay. Aber das hat ja jetzt nichts mit Pogacar und Vingegaard zu tun mit den Profilen. Also, weißt du, nur von den Strecken.
Nö.
Ich beziehe es jetzt nur auf die Strecken.
Nur rein von der Strecke. Das hat natürlich, also ich bin da ziemlich befangen, muss ich sagen, weil ich da eher eine Nähe zu Italien empfinde als, also ich bin da nicht so Frankreich-affin, muss ich sagen.
Ja, das ist ja nicht bloß, wenn man das eine gut findet, heißt man, dass man das andere schlecht finden muss. Ne? Also bloß, das finde ich ja sowieso immer grundsätzlich.
Wäre wahrscheinlich auch anders, wenn ich öfter in Frankreich gewesen wäre, dann würde ich vielleicht auch eher sagen, gut, die Tour de France-Strecke sagt mir jetzt auch mehr zu. Aber ich finde prinzipiell den Ansatz von der Tour de France in diesem Jahr mal ganz gut. Das ist jetzt mal eine Tour mehr oder minder ohne den Norden, nur für Bergfahrer, also überwiegend, sagen wir mal, schwerpunktmäßig für die Bergfahrer zu machen.
Okay. Also, dann haben wir jetzt alle Rundfahrten beisammen und können dann in diesem Jahr die Pläne auspacken, Urlaubspläne machen, wann es wohin geht. Ich weiß zumindest von einem Hörer ja auch aus Spanien, den es dort gibt. Oder ich hoffe, er hört uns noch. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht mag der ja auch mal seinen Senf als Kommentator abgeben im Sinne von einem Kommentar schreiben, ob wir das alles richtig eingeschätzt haben mit der Strecke und so weiter. Bisschen schade, dass der Süden und der Südwesten komplett ausgespart werden, finde ich. Die langen Transfers, ob das heutzutage noch, wie soll man sagen.
Aber auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen zukunftsträchtig gedacht von der Vuelta, weil man ja in den letzten Jahren immer mehr feststellen musste, dass man, je mehr man in Richtung Süden kommt, Ende August, Anfang September, wo die Vuelta ist, ja, es immer mehr Probleme mit der Hitze gibt.
Das stimmt. Den Punkt hatte ich jetzt gerade völlig außen vor gelassen in meinem Köpfchen. Ja, auf jeden Fall. Die langen Transfers, ich finde das nicht mehr zeitgemäß, um ehrlich zu sein. Also da sind ja schon viele, wirklich viele Transferkilometer dabei. Werden wir mal sehen. Also ich glaube, das Thema werden wir während der Rundfahrt noch das ein oder andere Mal hören, gehe ich davon aus. Juti, kommen wir zur nächsten Übersicht über eine Strecke, und zwar Paris-Nizza. Ist auch rausgekommen. Ja, ist, wie ich das so sehe, eigentlich relativ traditionell, oder?
Was mich nur, also was eine Besonderheit ist in diesem Jahr, also Paris-Nizza, also
das Rennen zur Sonne.
Das Rennen zur Sonne, sagt man so, der Aufbruch in die europäische Radsportsaison, was die großen Rennen und Rundfahrten angeht, vom 5. März bis zum 12. März in diesem Jahr. Eine Besonderheit, wo ich stutzig geworden bin, als ich die Strecke gesehen habe, wenn du dir Etappe Nummer 3 anguckst, ein 32 Kilometer langes Mannschaftszeitfahren.
Oh ja, stimmt. Ich habe nur Time Trial gesehen, oder ich sah auf der Karte nur, also wenn man, ich habe so auf die Karte geguckt und dachte mir, ja, okay, da sieht ja alles relativ normal aus und dachte, da wäre ein Zeitfahren. Aber stimmt, 32 Kilometer Mannschaftszeit hatten wir schon lange nicht mehr. Aber schön. Also ich mag das ja. Also und
ich weiß nicht, was der Hintergedanke da ist, dass man, also
der Hintergedanke, ich kann es erklären. Da fahren 7 bis 8, wahrscheinlich 7 Leute los gemeinsam, ne? Und die gucken, dass sie alle zeitgleich ins Ziel ankommen, möglichst schnell. Das ist der Hintergedanke.
Ich muss aber immer so ein bisschen noch an das letzte Jahr denken, bei Paris-Nizza, wo der Jumbo-Visma so einen Dreifachsieg gelandet hat und ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass das dieses Mannschaftszeitfahren, wenn man so den Kader durchguckt von denen, was die da für Asser am Start haben, dass das ähnlich eindimensional ablaufen könnte.
Ah, sind die Teams schon veröffentlicht? Also sind die Namen?
Ja, steht jetzt noch nicht fest, welche Fahrer jetzt zu 100% da starten, aber
Van Aert, Kruiswijk, Roland Dennis und Roglic. Das wäre schon
ja.
Könnte schwer werden für den Rest, sagen wir so. Sagen wir es, wie es ist. Könnte schwer werden. Ja. Ja. Aber ja, wie gesagt, also ich fände ja bei solchen Veranstaltungen kam immer mal wieder auf, die Diskussion, hat man mal gemacht, hat man nicht, so eine Deckelung. Finde ich einfach eine faire Sache oder eine gute Sache, dass man sich einfach keinen Abstand mehr als Zeit X einholen kann. Weil, du sagst es vollkommen richtig, also bei einem 30 Kilometer Mannschaftszeitfahren, wo die dann Minuten wahrscheinlich rausfahren könnten, wenn sie wollten und wahrscheinlich das beste Team im Vergleich zum 10-besten oder so, dann ja.
Ähnlich dem Energiepreisdeckel einen Zeitfahrzeitdeckel.
Ja, genau. Wobei andererseits ist es halt auch ein Teil des Sportes, ne? Also das muss man ja auch sehen. Und ein Team zu bestrafen, weil sie etwas besser können als andere oder weniger, ich will nicht sagen bestrafen, aber weniger das honorieren, ist ja auch irgendwo nicht richtig.
Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer eine Frage vom Geld. Also wie viel Geld habe ich von meinem Sponsoren, um halt dementsprechend, weil Zeitfahren auch einfach viel mit Forschung und Materialkunde zu tun hat. Wie viel Geld habe ich, um was ich da reinstecken kann? Und da sind halt tendenziell die sehr solventen Teams im Vorteil gegenüber den kleinen Rennstellen.
Dann gebe ich aber das Argument, die sind aber nicht so solvent, weil sie früher schlechte Leistungen erbracht haben. Aber ich glaube, das ist so, das ist halt in jedem Sport ja auch so. Ne? Also es ist immer so die Krux des Ganzen.
Gut, es gibt auch ein Team, was zu den gemutmaßt wird zu den Top 6 Budgets, das abgestiegen ist aus der World Tour.
Was? Sowas. Aber ich glaube, die haben trotzdem Platz bekommen für die Tour, oder?
Ja, das ist noch ein Thema, wo wir später drauf
kommen. Ich weiß was. Dann gucken wir uns Mannschaftszeitfahren an. Ich freue mich. Ich glaube, ich gucke mir das da mal wieder so als Ganzes an, weil ich glaube, ich finde das ja sehr ästhetisch, wenn es zumindest da nicht immer nur an Kurven geht und um die Ecken. Und nicht am Strand lang. Neues Jahr, neues Glück, neue Trikots. Wenn ihr jetzt nicht gerade irgendwo auf dem Fahrrad sitzt oder im Auto oder so, dann wäre es vielleicht an der Stelle förderlich, wenn ihr den Link, der an dieser Stelle in den Shownotes ist, einfach mal draufklickt, damit ihr seht, worüber wir sprechen. Verrückt, aber ist so. Ich würde sagen, wir benutzen einfach den Artikel vom Rouleur-Magazin und gehen da einfach der Reihe nach durch, oder?
Wir schauen einmal grob drüber, würde ich sagen, vielleicht ein genereller Trend, den ich so festgestellt habe bei den Trikots oder was ich sehr positiv finde, dass sich meiner Ansicht nach immer mehr Teams so richtig Gedanken darüber machen, wie kann ich mein Trikot möglichst so gestalten, dass es sich aus dem Peloton hervorhebt. Also man sieht schon hier bei diesem Titelbild, was hier das Rouleur-Magazin gewählt hat, das Team Trek-Segafredo. Also diese Rückenpartie, die auf ihrem Trikot haben, das ist bei den Damen so ein blauer Untergrund mit so einer Art Schachbrettmuster. Bei den Herren ist es ein roter Untergrund mit so einem Schachbrettmuster. Das wird, denke ich, aus der Helikopterkamera im Fernsehen sehr gut zu erkennen sein.
Ergänzend möchte ich noch in dem Zusammenhang erwähnen, der Pirelli-Schriftzug auf dem, sagen wir, Gesäß. Diese Farbkombination, Rot, Gelb, ne, du hast vollkommen recht, das wird man von oben gut erkennen. Bin ich völlig bei dir. Und wie ich glaube, ich habe das vor 3 oder 4 Jahren das erste Mal gesagt und möchte mich da wiederholen. Ich finde auch immer wieder erfreulich, dass mittlerweile auch die Frauentrikots da so präsentiert werden. Ne? Also nicht bei allen Teams, aber bei vielen Teams sind mittlerweile die Frauen genauso mit dabei. Und das finde ich eine sehr begrüßenswerte Entwicklung.
Generell, also ist es ja bei Trek-Segafredo ja sehr interessant, weil die eigentlich würde man denken, gut, das ist so ein klassischer Mittelklasse-Rennstall in den letzten Jahren im Radsport. Also die sind solide irgendwie, aber gut, zur Weltspitze reicht es jetzt dann irgendwie doch nicht, weil die auch nicht so viel investieren. Aber dafür, wenn man sich das mal anguckt, investieren die halt massiv in ihr Frauenteam und sind da mitführend. Und Trek hat das schon richtig erkannt, dass das ein sehr großer Markt ist, der noch nicht so voll besetzt ist wie der Männerradsport, dass man da auch sich einen Namen machen kann.
In dem Zusammenhang möchte ich noch erwähnen, weil ich habe das zuletzt gesehen. Ich mag ja, also ne, die sagen wir mal, die Bekleidung Rafa hat mir ja schon immer ein bisschen zugesagt oder habe ich früher noch mehr als heute, aber jetzt immer noch ab und zu gerne Sachen. Und die hatten nämlich eine wunderbare Dokumentation. Ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast. Ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht. Also die haben, wenn du den YouTube-Kanal von Rafa Films dir anschaust, gibt's, oder war das der von Education First? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es eine sehr, sehr nette, gute, unterhaltsame, schöne Doku über die Tour de France der Frauen. Und das Team Education First da. Ich weiß nicht, ob ich das so schnell finde. Habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit gesehen. Wirklich sehr sehenswert. Also nicht nur, weil eine der Protagonistinnen, die dann später nicht mit dabei ist, aus Köln kommt. Aber es wird so auch ziemlich hinter die Kulissen geguckt. Und kann ich jedem nur ans Herz legen, da mal reinzuschauen. Ich hätte so gerne jetzt den Link gepostet oder geschickt, aber ich finde
es nicht. Ja, aber apropos Fernsehdokumentation oder so. Generell bei Suda Quickstep kommt jetzt auch eine Amazon Prime-Doku demnächst raus.
Ah, okay. Werden wir an der Stelle dann nochmal drauf hinweisen, weil wenn du musst mich auch dran erinnern. Tour de France heißt die, glaube ich. Wenn ich die. Ja, genau, die war das. Heißt Tour de France. Weiß gar nicht, wie lange die ging. Irgendwie 45 Minuten, Stunde, irgendwie sowas um den Dreh rum. Und kann ich nur empfehlen. Ja, genau, 42 Minuten, gut investierte Zeit. Jo, wie sind wir da hingekommen? Wir sind abgebogen bei den Trikots. Genau, Ineos. Ich würde jetzt nicht von einer Revolution sprechen, höchstens von einer Evolution.
Das Trikot hat so ein bisschen Verwechslungsgefahr mit dem von Bahrain, also wenn das wirklich so kommt.
Warum sollte das nicht so kommen? Also, warte mal,
ich mache das mal. Weil zum Beispiel, ich habe mir das auch mal in dem Webshop von dem Hersteller
angeguckt.
Ja, genau. Und da ist es halt so ein bisschen dunkler noch. Also das, was man zumindest kaufen kann. Also ich habe es da jetzt noch nicht in echt in Farbe gesehen, aber da ist das Trikot, das Profi-Kit zumindest ein bisschen dunkler.
Ich glaube, also ist das das, was man, wo diese 5, 6, 7 Fahrer so auf einem sitzen? Ich glaube.
Es gibt noch ein Trainingstrikot von denen, was wirklich so richtig knallig orange ist.
Ja, genau. Und dieses Racing, du, ich glaube, das ist aber einfach nur eine Darstellung. Schwierig. Es gibt ja auch verschiedene, ne? Also ich glaube, dieses Ineos Grenadiers Epic Race Jersey, das sieht dem schon, also ich glaube schon, dass das so sein wird. Und ansonsten lasse ich mal meinen Kontakt bei BioRacer, den ich kenne. Frage ich mal nach, wenn ich mal Erkundigungen einholen. Ich glaube einfach, dass das auf dem Bild, was du hier hast, in einem sehr hellen Surrounding irgendwie fotografiert wurde. Ich glaube, das ist schon das, was dahinter steckt. UAA hatte keine Zeit, den Profis das schon vorher mal für ein Foto zu schicken. Die haben es einfach auf den Tisch gelegt. Finde ich aber auch sympathisch. Irgendwo. Ey, hast du noch eine alte Schere? Ja, hol ich gleich mal.
Was ja interessant ist, also bei UAE, die wechseln den Ausstatter. Also die waren vorher bei Gobic, das ist so eine spanische Firma, und gehen jetzt zu Pisei, das ist eine italienische Firma, also wieder zurück sozusagen. Und Gobic ist dafür dann bei Movistar, was für mich eher, wie sagt man auf Neudeutsch, ein Match ist. Also die passen eher, finde ich, zusammen als UAE und diese spanische Marke. Also Movistar für die oder für Gobic ist Movistar tendenziell, denke ich, der interessantere Markt.
Ja, das denke ich. Ja, natürlich auch spanischer mehr. Aber UAE würde ich als gewohnt unauffällig bezeichnen.
Nee, da ist nicht viel passiert mit dem Trikot, außer die Ärmel sehen ein bisschen anders aus.
Ja. Israel Startup Nations, wenn ich mir das Bild angucke, ist das Interessanteste, finde ich, dass die Frisur von Chris Froome. Ansonsten sehen, meine erste Assoziation war so ein bisschen, dass die Mapai-Farben wieder aufs Trikot kommen, aber ja, dieses bläuliche, rot dann und so, aber ist jetzt irgendwie, ich weiß nicht,
ob ich finde, das Trikot sieht so ein bisschen aus wie das Sondertrikot, was sie zur Tour de France im letzten Jahr schon hatten, das war so ein bisschen ähnlich gestaltet.
Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst und ich weiß auch gar nicht, ob die Geschichte stimmt. Muss ich sagen, vielleicht habe ich die auch geträumt, aber ich habe irgendwie so die Geschichte im Hinterkopf, dass es mal ein Olympischen Spielen, bei den Olympischen Spielen die Geschichte gab, dass Grateful Dead, die Band, irgendeine Basketballmannschaft, ich glaube Lettland, Litauen oder sonst etwas, die Basketballtrikots gesponsert hätten.
Mhm.
Und die sahen auch so, das waren so im wie heißt dies, Batik-Style. Das sind ganz abgefahrene Dinge. Also da muss ich direkt, da, die Assoziation hatte ich gerade. Ist für mich ein bisschen bunt. Also wäre nicht meins, um ehrlich zu sein. Also wenn ich da mein Trikot kriegen würde und würde sagen, hier, das sind eure neuen Trikots, ach nee, würde ich sagen. Muss das sein? Ja, Agé Désert.
Bleibt gleich im Prinzip.
Ja, tut sich nicht viel. Lotte Soudal, kompletter Farbwechsel irgendwie?
Nee, Soudal Quickstep.
Soudal Quickstep, Quatsch.
Also ja, die Mannschaft, also Soudal, dieser Sponsor hat ja jetzt sozusagen die Kleider getauscht. Also ist von Lotto Soudal jetzt Soudal, Soudal Quickstep. Also einmal die Mannschaft gewechselt, was vorher Quickstep Alpha Vinyl war.
Ja. Ja, am besten gefällt mir der Napoleon auf dem Bizeps. Ansonsten auch da wieder versucht, möglichst viele Sponsoren noch aufs Trikot zu kriegen.
Ja, der Patrick Lefebvre ist ein Fuchs.
Ja.
Der weiß, wie man Geld verdient.
Meinst du eigentlich, das ist sein Bild? Also, dass der sich selber so ein bisschen stilisiert hat als Napoleon da drauf?
Achso. Er sieht sich als sozusagen im übertragenen Sinne Feldherr des Radsports, weiß ich nicht.
Absolut. Und mal gucken, wann wir ihn dann nach Elba schicken. Groupama FDJ, überraschend schön. Auch wenn ich
der hat sich geändert, sehr. Ja. Also, finde ich. Vorher war er eher so weiß und rot dann dominierend und das Blaue eher so, ja, dezenter eher noch, aber jetzt komplett so dieses dunkle Blau mit dem Hellblau gemixt, finde ich gut.
Ja. Doch, ja, finde ich gut. Das wird der Claim für FDJ. FDJ finde ich gut. Astana, ja, also es gibt jetzt kaum ein Team, was so beständig in seinen Trikots ist. Mal hier ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber der Grundton der Farbe bleibt ja gleich.
Mhm.
UAA, wie du schon sagtest, das Team Ineos, nee, ach, das war Bahrain, ne? UAA, ja, also.
Ja, das Damenteam.
Ja. Ach so, ja, stimmt, klar. Wie das jetzt dazwischen geraten ist, da kenne ich das alte nicht, deswegen kann ich nicht so sagen. Also finde ich.
Ja, aber selbst das bleibt ja annähernd gleich, also das Trikot des Damenteams.
So, Bahrain auch bunt, kann man sagen.
Dominierenden Schwarz.
Ja, dominierenden Farben auch wie bei Nias. Jumbo.
Wird übrigens auch hergestellt von Allé, das Kit.
Ah, okay. Ja, stimmt, da war ja die Geschichte, ne? Wo war Nibali nochmal? Nee, Allee?
Nee, der ist bei diesem ehemaligen Kubeka-Team.
Ah ja, alles durcheinander. Jumbo hat es noch nicht ganz veröffentlicht, oder wie?
Doch, schon, aber da ändert sich auch nicht so richtig viel. Also das bleibt wie gewohnt. Da muss man sich auch nicht wirklich auf viel Neues einstellen.
Felix Quickstep sieht, also finde ich jetzt, wenn ich ehrlich sein darf, sehr, sehr uninspiriert
aus. Das ist ja das Damenteam, also Phoenix de Conti.
Ja, aber das heißt ja, dem kann man ja trotzdem ein schönes Trikot geben.
Ja, es ist halt recht bieder, wie ich finde.
Ja, bieder, genau, bieder, das ist das richtige Wort. Da muss ich sagen, wie heißt das Team? Jaiko Alula?
Jaiko Alula. Also das Team hieß ja vorher Bike Exchange
Jaco, okay.
Und jetzt haben die einen neuen Sponsor, also Alula, das ist so eine Tourismusregion aus Saudi-Arabien, also auch wieder einen Sponsor aus der Gegend, der da einsteigt und Geld gibt. Und Jaco, die stellen so Wohnmobile her, die bleiben dabei und werden jetzt Hauptsponsor. Aber das Trikot bleibt im Prinzip von den Farben her ähnlich, nur es hat jetzt klare Proportionen.
Mhm.
Unten blau, oben weiß.
Ja, also ja, also ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, boah, muss ich haben. Ne. Aber ist schon gut, dass gar nicht die Namen bin. Ist immer gut, wenn der Name draufsteht für mich. FDJ Frauenteam, Damenteam. Die Dame scheint glücklich zu sein über ein neues Trikot. Ja, finde ich in Ordnung. Darf sie glücklich drüber sein. Movistar macht ein sehr traditionelles Bild zumindest. Ich frage mich, wer vorne rechts denn Alejandro Valverde-Double ist, mit seiner Haarpracht zumindest.
Ich finde es interessant, dass die einige Sondertrikots haben, unter anderem auch das der deutschen Meisterin Liane Lippert.
Stimmt, und die Russ.
Schon mit dem Weltmeistertrikot von Annemiek van Vleuten sehr heraussticht auf dem Foto.
Ja. Ja, schön. Also auch der Herr in dem, ich weiß nicht, was das ist, das australische Meister, der eben? Nee, der australische Meister.
Nein, das ist, da wirst du nie drauf kommen.
Doch, ich weiß es, Brasilien.
Nein. Achso, der eine, ja, im Hintergrund der zweiten Reihe, den du meinst, das ist Brasilien, aber der andere.
Ja, sag's nicht.
In der ersten Reihe.
Costa Rica?
Nein, fast.
Also Mittelamerika. In der Nähe. Mittelamerika, also bin ich schon mal. Ich bin, wie schon mehrfach erwähnt.
Es ist eine Insel, also in der Karibik. Puerto Rico.
Puerto Rico, ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Ja, aber warum nicht? Aber mit Costa Rica, sieht die Flagge von Costa Rica nicht so ähnlich aus?
Das kann hinkommen, aber ja.
Naja, da beschäftigen wir uns mal anders mit. Ja, also Movistar ist, glaube ich, das traditionellste, eines der mittlerweile schon lange traditionellsten Trikots. Weiß nicht, wie viele Jahre das schon so vom Design her ist. Immer mal ein bisschen dunkler, ein bisschen heller, ein bisschen Farbverläufe, aber ja, never change a not winning Trikot, wie man so schön sagt. Arkea, Samsung.
Bleibt,
ja. So. Bora ist jetzt auch nicht, also fällt mir jetzt auch kein großer Unterschied irgendwie auf.
Sehr ähnlich auch zum Trikot aus dem Vorjahr. Also darauf wurde das ja auch, also die sagen jetzt, dass das aerodynamisch noch besser ist, das Trikot, also ist von Le Col, wie auch im Vorjahr. Aber farblich ändert sich da jetzt nicht so viel.
Ja. Human Power Health, ein Trikot, was ich so namentlich auch noch nicht kannte. Wo folgen die wem?
Ja, auf das gleiche Trikot. Also das ist immer noch die gleiche Mannschaft. Also fährt jetzt nicht in der Belle Etage des Radsports mit, aber das Trikot fällt halt auf.
Ja. Intermarché, Circus, Monty, pack noch einen Sponsor drauf. Pack noch, komm, da hinten. Und auch, also ich sag jetzt mal, wenn ich mir so die Sponsoren da drauf angucke, ja, hätte man auch irgendwie schöner machen können. Ich weiß auch nicht. If you like it or you will learn to like it. Der Sprichwort, naja, okay. So würde ich gerne überspringen. Cofidis?
Ja, das
interessant, dass Herr Geschke
Simon da. Geschke.
Ja, interessant, ne, dass er da so sozusagen der das Aushängeschild als optisch ist. Ja, Cofidis, wie man es irgendwie so ein bisschen gewohnt ist, ne? Also der Schriftzug jetzt mal 90 Grad gedreht, aber ansonsten nichts wirklich substanziell anderes. Unox, muss ich direkt an diese Suppe, kennst du noch so Unox-Suppen denken? Das hab ich die ganze Zeit im Kopf schon.
Der Sponsor hat aber nichts damit zu tun.
Ja, das glaube ich auch nicht.
Das heißt ja Uno X und das ist so eine Tankstellenkette.
Ja, aber in der Tankstelle gibt es auch das ein andere Süppchen. Ja, also
bleibt aber traditionell. Auch so, wie es vorher war, norwegisches Team.
Dann SD Vox, Damenmannschaft. Ja, wenn man bunt mag, gefällt es einem wahrscheinlich. Ja, dann Education First. Irgendwie so auch im Grundton gleich geblieben. Finde ich jetzt okay. Ich finde es immer sehr irritierend, wenn Arme unterschiedlich gefärbt sind. Das sieht man jetzt bei dem Kurzarm weniger gut als bei dem Langarm-Trikot, aber das macht mich.
Naja, auf der anderen Seite kannst du es gut auseinanderhalten. Also es hat.
Wenn du es anziehst, oder beide, links und rechts?
Ja, beide, also nicht nur da, aber so beide Seiten haben jeweils einen unterschiedlichen Farbton.
Ja, aber. Was das bringt mir das?
Gemacht von Rafa.
Ja, ja, also man wird das mit Sicherheit gut erkennen können, wie so oft von denen, aber na, irgendwie, ich mag das nicht, wenn die Arme unterschiedlich gefärbt sind, da würde ich verrückt mit werden. Und DSM auch interessant, dass man dort, sag schnell hier,
John Degenkolb.
Degenkolb, Dege, als ja, Aushängeschild da nimmt, freut mich für ihn. Ja, und wiedererkannt. Also ich habe das Trikot direkt wiedererkannt und das ist ja auch was Gutes.
Ja, auf jeden Fall. Also da ändert sich jetzt meines Erachtens auch nicht so viel.
Nee, aber muss auch nicht. Also es ist, wie ich finde, ein Trikot mit gutem Wiedererkennungswert und warum auf Teufel komm raus nur was Neues machen, um was Neues zu machen, das finde ich ja auch nicht, oftmals nicht so förderlich. Ja. Schön, schön, schön. Welches ist dein Lieblings, wenn du sagen müsstest, ein Trikot schicken wir dir, was würdest du nehmen?
Also ich muss ja schon sagen, dass mir dieses Trikot
Trixiger
Fredo
ja,
sehr gut gefällt.
Das wusste ich. Ich meine, du hast auch Sympathien für die Mannschaft schon immer gehabt. Insofern.
Ja, aber ja, es ist immer Geschmackssache.
Ja, klar. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht so richtig, welches ich nehmen müsste, würde. Also so, ich glaube, wenn du...
Du würdest das puerto-ricanische Meistertrikot vermutlich dann nehmen.
Nee, es gibt doch die goldene Regel. Meistertrikots muss man sich verdienen, die kann man nicht kaufen. Ich glaube, ganz ehrlich, also wenn du mir jetzt sagen müsstest, eins von den Trikots musst du nehmen, also das musst du, ne, und das wirst du auch diese Saison mindestens 10-mal tragen, ich würde das Trikot von Unox nehmen. Das finde ich so irgendwie so ein bisschen Retro-Style und ne, also ich glaube, das würde
ja,
ich
nehmen. Ja, es ist zumindest auch sehr funktionell, also bei dunklen also schlechten Lichtverhältnissen denke ich gut sichtbar.
Ja, und das ist auch nicht zu, also zu viel Farben, zu viel Sponsoren, BioRacer, die das Trikot machen, ja, sind ja auch bekannt dafür, gute Qualität zu machen. Ich glaube, das wäre meins. Das würde ich dann nehmen. Also ich hatte ja noch nie so den großen Anreiz, mal so Trikots zu kaufen. Irgendwie. Naja. Aber ich bin Team Unox. Die Suppe, die Kraft gibt. Die nächsten Rennen stehen an. Das ist unser nächster Programmpunkt. Wenn wir jetzt mal so New Zealand Cycle Classics und die Vuelta al Tahira en Biciclista überspringen, ist dann am 17.01., also heute ist der 10., ich glaube schon, ne?
Ja, genau.
Heute in einer Woche die Tour d'Ananda. Endlich wieder 5-Tages-Rundfahrt in Australien. Die einzige Frage, die sich stellt, ist, wer wird der Sieger am Willunga Hill? Nee, gibt's diesmal keine Bergankunft am Willunga Hill?
Bin ich mir gar nicht sicher, ob der in diesem Jahr dabei ist.
Nee.
Auf jeden Fall werden wir alle Richie Port sehr vermissen.
Ja, das meinte ich nämlich, ne? Wer beerbt Richie, der ja jetzt nur noch irgendwie schwimmen geht und sich gut gehen lässt, glaube ich. 17.01. bis 22.01., also kommende Woche Mittwoch, gilt es, den Wecker zu stellen. Oder wie ich meistens donnerstags morgens. Was ist denn die Gravel and Tar Classic? Also, dass solche Veranstaltungen jetzt da auch schon so mit im Kalender mit drinstehen.
Soll man sagen, lokales Rennen in, wo ist es, Australien, ne?
Ja, würde ich vermuten. Ja, genau.
Ja. 1.2 immerhin.
1.2 immerhin. Was sind wir denn? Ach, Kategorie ME Man Elite sind wir. Aha. Professional. Was kommt denn dann als nächstes? Dann kommt
Vuelta San Juan, auch noch interessanter Saisoneinstieg für viele Fahrer mit Sicherheit in Argentinien. Ein Rennen, was jetzt auch die letzten Jahre, meine ich, immer ausgefallen ist. Und dann schon Saisonstart, kann man so sagen, in Europa mit der Klassiker Valenciana am 22.01. beginnt zeitgleich mit der Vuelta San Juan und dann Mallorca Challenge.
Genau.
Mit den ganzen Trophäos.
Ja, mit den ganzen Trophäos.
25. ist das, meine ich.
Du hast gerade so wunderbar über eine Nies-Attacke drüber moderiert, das ist fantastisch. Ich habe zum Glück noch so gerade den Knopf gefunden. Genau, die Trophäos, dann den Cadel Evans Great Ocean Road Race, einer der wenigen Fahrer, der fast noch zu seinen aktiven Zeiten sein eigenes Rennen hatte. Genau, dann 29.01. geht es nach Marseille, Grand Prix Marseille, dann die Saudi-Tour. Da befinden wir uns dann aber schon so Anfang Februar und bis dahin haben wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen wunderschönen Urlaub verbracht. Ich verrate jetzt nicht, wer von uns beiden, aber ich bleib hier. Um euch dann wieder davon zu berichten. Ah nee, Quatsch, wir haben ja noch, ich habe ja noch was vergessen. Ich dachte, Saisonstart machen wir mal. Wir haben noch die sonstigen Themen. Sorry.
Ja, wir haben
noch. Muss ich doch noch mal kurz die Nase putzen. Fang noch mal an. Die Wildcards bei der Tour de France gehen an.
Ja, Israel und das von dir schon benannte Team Uno X aus Norwegen, die in diesem Jahr da erstmals bei der Tour de France starten kann, können mit Sicherheit sehr erfreulich für so einen Fahrer wie Alexander Kristoff,
ja,
der das mit Sicherheit jetzt mit seinem Wechsel dahin auch eine Rolle gespielt hat, dass man da einen Startplatz bekommen hat. Und norwegischer Radsport ist sowieso ja ein großes Thema in letzter Zeit, weil da immer mehr junge Talente durchkommen, die in Richtung Weltspitze streben. Mit dabei aber auch Lotto Sudal und, nicht Lotto Sudal, Lotto Destiny heißen sie jetzt.
Und Total Energies.
Total Energies als sozusagen die beiden automatisch qualifizierten Teams aus bestplatzierten Zweitdivisionäre, sagen wir es so.
Ja, man hätte sich ja wahrscheinlich auch schwer vorstellen können, dass Peter Sagan da die Füße nur hochlegt oder naja, mittlerweile sei es ihm ja gegönnt, wenn er sich die Füße hoch hätte legen können. Aber ja, der ist auch dabei. Ich glaube, in Norwegen wird einfach ein guter Vereinssport getrieben. Das hört man ja auch immer wieder von unserer norwegischen Außenstelle Thomas. Thomas, Markus. Völlig durch mit dem Namen. Ja, schöne Sache. Also bin gespannt, wie die sich da schlagen werden. Und auch da mein sozusagen Trikot dort dann zu sehen.
Auf jeden Fall, ja, das wird sehr prominent vertreten sein.
Ja. Einbrecher drohten Mark Cavendish vor, seinen Kindern zu erstechen. Jetzt sind wir schon ein bisschen in die Gossip-Ecke abgesprungen, aber das ist doch diese Geschichte, die vor längerer Zeit war, oder?
Wo ja, ich muss sagen, als ich das gelesen habe, war ich sehr schockiert. Also, ja, weil das geht um so einen Einbruch ins Haus von Mark Cavendish und dessen Familie im November 2021. Und da wurde jetzt diesen Einbrechern der Prozess gemacht. Und da kamen ziemlich schockierende Dinge heraus. Also, wie jetzt hier die BBC berichtet, wer hat das gesagt? Wurde gesagt, dass ja, Cavendish da erstochen werden sollte. Also, das haben die ihm angedroht. Und das muss auf jeden Fall sehr, sehr schrecklich, also sehr, sehr schreckliches Erlebnis gewesen sein für ihn und seine Familie. Mhm. Und am Ende, ja, die haben versucht, dann den Tresor aufzubrechen von ihm und haben zwei Luxusuhren zwischen 350.000 und 450.000 Euro.
Für eine Uhr, das musst du dir mal vorstellen, wie viel Fahrräder du dann kaufen kannst.
Hochwertigen Koffer genommen. ja,
also die mussten die Uhren ja irgendwo reinpacken, ne? Also die hatten
ja klar, also da hätte eine Plastiktüte nicht genügt, mit Sicherheit.
Kurze Anekdote, die ich an dieser Stelle einwerfen kann. Ich bin mal selber, habe mit jemandem gesprochen, der überfallen wurde, also der auch in einer überfallenen Situation gewesen ist. Und da wurde auch dann ein Tresor aufgemacht. Und die nächste Sorge, die Einbrecher, die Überfallenden, Überfaller, die Räuber, nennen wir sie die Räuber. Mhm. Die Räuber hatten nämlich nichts dabei, um dann die Kohle abzutransportieren. Und haben dann wirklich, ja, genauso, deswegen, da muss ich gerade dran denken, wegen des Koffers, die mussten sich dann quasi noch Taschen da organisieren, mit denen sie dann die Kohle wegschleppen konnten. Insofern scheint das ein verbreitetes Problem zu sein. Wenn ihr also eine Bank überfallen wollt, denkt dran, Taschen mitzubringen. Ja, Entschuldigung.
Ja, aber by the way, Mark Cavendish hat jetzt offiziell immer noch kein neues Team. Also er war da zwar jetzt in dem Teamcamp wohl zugegen, wo bei Astana und
ja, das dachte ich, das war auch mein Stand. Also das kommt jetzt.
Steht da wohl auch kurz vor der Unterschrift, aber jetzt offiziell geworden ist es noch nicht. Also darf man gespannt sein, aber ja gut. Wenn das so kommen sollte, wäre das natürlich interessante Kombination, Mark Cavendish da bei Astana zu sehen. Ein Team, was ja schon, wo so ein bisschen die goldenen Zeiten hinter denen liegen, sage ich jetzt mal, die dann doch noch einen guten Transfer machen, aber wenig Erfahrung mit so Massensprints haben.
Mhm. Ja, also wenn er sich da nochmal irgendwie eine Saison oder ja, mehr als eine wird es wahrscheinlich dann ja nicht werden.
Ihm wird ja nur der eine Etappensieg bei der Tour de France reichen, also darauf wird er sich ja zu 100% fokussieren.
Ja, das glaube ich auch. Und dann ist er auch gut. Also weißt du, dann kann er, also das ist ja das, wofür er eine Fahrrad fährt, wenn man mal ehrlich ist.
Ja klar, also was anderes muss er nicht mehr beweisen. Nee. Beziehungsweise das muss er ja eigentlich auch nicht beweisen, aber wird sein Ziel sein, diesen Rekord, also sich selbst allein zu holen.
Ja, genau. Aber wie du sagst, ne, beweisen muss er sich nichts mehr. Also wer genauso viele Siege insgesamt hat wie Eddie Merckx, der ja, also alles gut. Aber in der Tat, also um den Bogen jetzt zurückzuspannen, eine schreckliche Geschichte. Und auch wenn ich immer ich habe ja eine Zeit lang mit England ein bisschen was zu tun gehabt, wenn ich die englischen Medien oder Zeitungen dann sehe, ne, da wird auch gerne viel dramatisiert. Aber wenn allein dieser Prozess da für 2 Wochen angesetzt ist, dann scheint da ja viel zu besprechen sein. Ne? Und möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Das ist auch sowas. Also das kriegt man ja so schwer aus den Knochen auch raus. Und
nee, vor allem, wenn man in dem so langfristig mit einem macht, alleine schon bei vielen ist dann ja so der Schock sitzt darin, dass da fremde Leute plötzlich einfach bei dir in der Wohnung stehen.
Ja, also das genau.
Stelle ich mir dann extrem schwierig vor.
Ja, ja. Ihm auch alles Gute, ne? Er ist ja eh ein Fahrer, der zumindest nach außen immer den Anschein erweckte, dass er wie soll man das jetzt sagen, durchaus emotional sein kann und emotionale Sachen vor sich herträgt. Und ja, das wird ihm mit Sicherheit nicht das Leben einfacher gemacht haben in den letzten Wochen, Monaten seit diesem Ereignis, nennen wir es mal Ereignis. Und dann kommen wir noch zu einer der traurigsten Meldungen, die ich seit langem hier verkünden musste. Eine Ära geht zu Ende. Nein, zwei Ehren gingen 2022 zu Ende, und zwar meine geliebte Sonnenbrille hat sich verabschiedet von mir. Auf dem Tempelhofer Feld ist sie liegen geblieben und ich habe sie verloren, und dementsprechend hat sich Gerard Thomas Sonnenbrille auch gesagt, es macht keinen Sinn mehr, ich will auch nicht mehr, und nach zwölf Jahren,
ja, haben sich Ineos von Oakley getrennt.
Ja, aber ich dachte, als ich die Meldung hatte gehört, da dachte ich mir, okay, aber die werden doch, also das ist keine, also da wird es doch eine Möglichkeit geben, dass Gerard Thomas einfach aus diesem Vertrag rausgenommen wird, oder nee. Auch er muss sich verabschieden. Wie heißt denn nochmal? Ich dachte, das würde im Artikel wahrscheinlich drinstehen, aber irgendwo habe ich es nicht mehr gefunden. War das die Jawbreaker, glaube ich, in meiner Erinnerung nach, hieß sie.
Mhm.
Wir haben eben noch darüber diskutiert vor der Sendung, ob die Brille von Gerard Thomas einen eigenen Twitter-Account hatte. Ich könnte schwören. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was über die neuen, dann gucke ich schnell nach. Das muss ja schnell rauszufinden sein.
Gerard Thomas. Ja, also der neue Sponsor ist, glaube ich, Sungood, wenn ich mich nicht täusche. Und dadurch bedingt natürlich, dass so eine Sache eine Teamangelegenheit ist, also so Ausstattung, da gibt's selten mal irgendwie was, das dann Fahrern den Alleingang macht, anders als beispielsweise bei Wintersportlern das manchmal der Fall ist.
Okay.
Muss dann natürlich Geraint Thomas sich auch für viele leider mit einer Brille anpassen.
Also ich bin erschüttert. Erschüttert ist fast noch zu wenig. Man kriegt das ja immer mal wieder mit, so Sattelsachen, die dann abgeklebt werden können, ne? Oder Schuhe, die dann unter Überschuhen verkleidet sind oder so, ne? Das oder Reifen, die dann mit einem schwarzen Edding übermalt werden.
Bei der Brille wäre es schwierig gewesen.
Ja, genau, darauf wollte ich hinaus, ne? Das ist einfach zu exponiert, als dass man da irgendetwas machen kann. Es ist traurig, aber ich glaube, wenn Gerard Thomas drüber hinwegkommt, dann werden wir auch drüber hinwegkommen. Ich fand es einfach immer, muss man jetzt mal zur Realität zurückkommen, ich fand einfach, er war natürlich immer direkt identifizierbar für mich. Ne?
Na klar.
Also das ist so als Alleinstellungsmerkmal. Du hast ja immer noch die alte, ich will nicht sagen These, aber die alte Idee, hinten Startnummern auf die Trikots noch drauf zu machen, um die Leute besser identifizieren zu können, was ich immer noch eine großartige Idee finde.
Die Namen meinst du?
Name oder Startnummern ich hatte Startnummern jetzt, aber klar, Name kannst du analog, ne? Du verkaufst auch noch mehr Trikots und so weiter. Also ja.
Zu personalisieren einfach mehr.
In irgendeiner Form, genau. Das wäre immer noch eine Sache, wo ich auch sehr für bin. Ja, jetzt hat es leider die Brille erwischt. Was will man machen? Aber mit dieser traurigen Nachricht können wir euch, glaube ich, in die Nacht, in den Tag oder wo auch immer Seite entlassen. And Grenadier's sponsor Shuffle has his tragic consequences.
Ja. In Memoriam.
Ja, in Memoriam. Und wenn irgendjemand auf dem Tempelhofer Feld meine Brille gefunden hat, ich würde mich so immer noch freuen. Ich habe so eine fantastische neue Brille und die, auf die bezieht sich auch die Geschichte, die ich ganz am Anfang der Sendung, um jetzt auch da nochmal die Kurve zu kriegen zum Anfang, bezieht im Sinne Service-Gedanke eines Unternehmens, aber nichtsdestotrotz. Ich würde sie gerne einfach genauso wie Gerard Thomas wahrscheinlich irgendwo in seinem Haus jetzt so in der Ecke so ein kleines Regal hat, wo er die Brille draufgelegt hat. Genau das gleiche würde ich dann mit meiner Gerard Thomas Gedächtnisbrille machen. Vielleicht hat ja auch irgendeiner noch im Keller und braucht sie nicht mehr. Kann er mir auch zustimmen.
Ja, der Preis wird steigen jetzt.
Meinst du? Ja, ich habe immer mal wieder geguckt. Ich hatte einmal eine bei eBay, wollte ich kaufen. Mhm. Aber der Verkäufer, das war so ein Oakley-Fan, Verkäufer-Nerd-Junkie, der irgendwie da A, unfassbare Preise aufrufen wollte und B, da irgendwie wollte dann noch so Angaben dazu und alles ganz, ganz kurios. Also wenn irgendeiner nur so eine alte, ich möchte sie nur hier im Regal liegen haben, mehr möchte ich gar nicht. Ich möchte sie so irgendwo da stehen haben und sie soll mich an Zeiten erinnern. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Thomas, ich sag dir danke für den Einstieg in die neue Saison.
Ja, schön war's.
Genau, ja, das ist, lassen wir es dabei. Schön war's. Ich hoffe, es euch allen geht's gut. Wenn nicht, dass es euch bald wieder besser geht. Und passt auf euch auf, kommt gut ins Jahr rein, mal schneller, mal langsamer, wie ihr möchtet. Und wir hören uns bald wieder, sowohl im Velo Race als auch im Velo Snack. Meine Maus lässt mich diese Sendung nicht beenden, wenn ich ehrlich sein darf. Ich komme hier nicht vom, jetzt bin ich auf das andere Fenster rübergekommen. Gehabt euch wohl, bald im Snack und dann auch bald wieder im Race und schaut die ersten Rennen an, es wird bestimmt toll. Macht es gut. Tschüss.
Tschüss.